Ja, eine Freundin erzählte mir mal von einer Veranstaltung für Kinder, die in ihrer Gemeinde durchgeführt wurde. Irgendwie so ein Kinder-Action-Tag oder so. Und mit dabei war auch ein Mädchen, dessen Eltern erst ganz kurz vorher, das piept, ne? Das hört sich nicht gut an, ne? Oder? Was? Das ist sowieso nichts, oder was? Ja. Guck mal, ob er es hinkriegt, sonst gehe ich dahin, weil das ist irgendwie. Wenn es so bleibt, wäre gut, ne? Genau. Also, die Eltern dieses Mädels hatten erst kurz vorher Kontakt zur Gemeinde bekommen. Genau, und jetzt kam dieses Mädchen von diesem Tag, an dem es nicht piepte. Ich glaube, ich gehe dahin. Ist okay, mach mich mal hier. Was? Sprich ruhig weiter. Ja, dann mache ich das doch mal. Aber ich weiß nicht bis wann, weil ich glaube, es ist für die Ohren tatsächlich ziemlich doof. Ne? Gut, also nochmal. Die Eltern dieses Mädchen hatten erst kurz vorher Kontakt zur Gemeinde bekommen. Genau, und jetzt kam das Mädel nach Hause und erzählte der Mutter total begeistert von dem Tag und was sie alles gemacht hatten und so. Und dann sagte sie, und Mama, Jesus war auch da. Und dann sagte die Mutter, ach so, ja, also du meinst, dass ihr Geschichten über Jesus gehört habt. Nein, Mama, Jesus war selbst da und er hat uns Geschichten erzählt und hat auch mit uns gespielt. Ja, wie kam es dazu? Also der Pastor dieser Gemeinde, ich kenne ihn auch, der sieht von seiner Frisur und von seinem Bart her tatsächlich so aus, wie Jesus so auf Bildern oft dargestellt wird, auch in Filmen und so. Und so kam dieses Mädchen zu der Überzeugung, Jesus ist hier und er hat Zeit für mich und spielt mit mir. Also ist das nicht großartig? Jetzt stell dir mal vor, die Menschen in deiner Familie, deinem Freundeskreis, deiner Nachbarschaft, auf der Arbeit, im Verein und so, sie sehen dich und sehen Jesus in dir. Also jetzt gar nicht von Frisur oder Bart, sondern von deiner Ausstrahlung, wie du ihnen begegnest. Und sie sagen, ja, hier ist Jesus. Stell dir vor, Menschen kommen in diese Gemeinde. Und sie erleben, wie Menschen hier miteinander umgehen, wie man ihnen begegnet. Und sie spüren, hier bin ich geachtet, hier bin ich angenommen, hier bin ich geliebt, auf eine Weise, die irgendwie weit über persönliche Sympathie hinausgeht. Und sie sagen, ja, hier ist Jesus. Stell dir vor, du brennst. Also genau hier, ne? Also nicht. Ne? Also stell dir vor, du brennst. Stell dir vor, diese Gemeinde brennt. Stell dir vor, die Christen, wir Christen in Deutschland, wir brennen für Jesus Christus. Und wir sind so ergriffen und so erfüllt von seiner Liebe, dass sie einfach nur so aus uns herausströmt, auf die Menschen um uns her, in unser Land hinein und es heilt und verändert. Stell dir vor, wir verbinden uns so sehr mit den Herzensanliegen Jesu, dass wir uns selbst dabei vergessen. Kommt dir das übertrieben vor? Irgendwie ziemlich abgehobene Träumerei? Naja, die Bibel nennt es Jesus-Nachfolge, Christsein. Na, interessant ist ja, dass die ersten Christen sich gar nicht selbst so genannt haben. Die wurden von außen so genannt. Apostelgeschichte 11,26, da heißt es, in Antiochia wurden die Jünger des Herrn zum ersten Mal Christen genannt. So, und danach hat dieser Begriff sich mehr und mehr durchgesetzt und auch die Jesus-Nachfolger selbst haben ihn dann für sich selbst auch gebraucht, haben sich also damit verbunden. Aber die Idee dazu, die kam von außen. Menschen haben sie gesehen und haben gesagt, ach die, ja die kennen wir. Das sind doch die, die mit diesem Christus zu tun haben. Die Christen. Woran sie es wohl erkannt haben? Ja, das geht jetzt nur bedingt gut. Der Rechte habt ihr gesagt, ne? Okay. Das ist jetzt sehr okay. Ah, so weit wollte ich noch gar nicht. Genau. Ja, also, wir haben ja eben einen kleinen Ausschnitt gehört aus dem Römerbrief. Ich hoffe, ihr habt ihn noch ein klein bisschen im Ohr. Aber ist nicht schlimm, manches hört er gleich nochmal. Genau, also ein Brief, den der Apostel Paulus an die Christen in Rom geschrieben hat. Und Rom war ja die Hauptstadt eines riesigen Weltreichs. Der Kaiser
hatte da seinen Regierungssitz und Rom war überhaupt das Zentrum der damals bekannten Welt. Und am Pfingsten hatten Besucher aus Rom in Jerusalem die erste Predigt von Petrus gehört. Und als Paulus dann später den Römerbrief geschrieben hat, gab es eben in Rom schon eine große christliche Gemeinde. Und diese Gemeinde bestand, wie an den meisten anderen Orten auch, aus Juden und Nichtjuden. Und Paulus stellt in seinem Brief, und das ist eigentlich auch so das Besondere am Römerbrief, so in aller Ausführlichkeit die Grundlagen des christlichen Glaubens dar. Und er macht auch deutlich, dass sich mit Jesus Christus im Leben eines Menschen wirklich grundlegend alles völlig verändert. Und dass Jesus auch hinein will in unser ganz normales Leben und eben auch hinein will in unsere Beziehung zu anderen Menschen und die eben auch prägen und verändern will. Und im heutigen Abschnitt, ja, haben wir schon gehört, geht es um die Liebe. Liebe, so sagt es Paulus, die wir Menschen einander immer schulden. Ja, also mit der Liebe ist es nicht wie mit so einem Kredit, den ich aufnehme und dann zahle ich schön brav monatlich meine Raten und irgendwann habe ich diesen Kredit abbezahlt. Dann bin ich damit durch. Also so ist es mit der Liebe nicht. Die Liebe sagt nicht zum anderen, so, jetzt habe ich alles getan und so, jetzt habe ich dich fertig geliebt. So, also wir werden nicht mit der Liebe fertig. Ja, aber was ist Liebe überhaupt? Also von welcher Liebe spricht Paulus hier? Ich weiß nicht, ob ihr von früher... Hab's gerade schon mal. Ah, warte mal, dahin. Kurz gesehen, ist aber sehr seltsam, ne? Aber okay. Kennt ihr von früher diese Dinger? Liebe ist, Punkt, 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 war mal in Zeitungen, ne? Und gab die auch als Aufkleber. Hattet ihr die auch? Sammelaufkleber mit einem Sammelklebeheft, ja, ne? Silka, du auch, ne? Ich auch, genau. Liebe ist, Punkt, 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 und unten drunter dann immer so Bemerkungen. Hier zum Beispiel: Liebe ist, sich an ihre kalten Füße zu gewöhnen. Ist natürlich auch schön, aber das ist eben jetzt nicht die Liebe, von der Paulus hier spricht. Es geht ihm nicht um die Liebe eines Paares, um die Anziehungskraft zwischen Menschen, auch nicht um Freundschaft oder so, wo Menschen sich einfach so zueinander hingezogen fühlen auf freundschaftlicher Ebene, sondern es geht ihm um die Liebe, wie er sie uns Menschen entgegenbringt. Eine Liebe ohne Bedingungen. Diese Liebe, die Gott uns entgegenbringt, das ist die vollkommenste Form der Liebe. Und diese Liebe, die eben im Griechischen Agape genannt wird, die verbindet sich nicht mit irgendeiner Eigenschaft der geliebten Person, sondern sie hat ihren Grund in Gott selbst. Von Gott heißt es ja, Moment, dass er Liebe ist. Ja, Gott ist die Liebe, heißt es in 1. Johannes 4, Vers 8. Also das heißt, Gottes ganzes Wesen ist Liebe. Er ist durch und durch Liebe. Und die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und deshalb ist Gott selbst der Grund dafür, dass er uns Menschen liebt. Er hat uns zuerst geliebt so sehr, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit alle, die an den Glauben nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Leben in der Verbindung mit Gott. Und Jesus Christus schenkt uns eben dieses Leben, schenkt uns die göttliche Liebe. In Jesus sehen wir, wie sehr Gott uns liebt. Und von dieser göttlichen Liebe soll unser Leben bestimmt sein und diese Liebe soll auch aus uns herausströmen auf die Menschen, die uns begegnen. Und das geht natürlich nur, wenn ich Jesu Liebe überhaupt erst einmal persönlich erfahre. Wenn ich sie erlebt habe, wenn ich aber auch immer wieder mich von dieser Liebe füllen und erfüllen lasse, weil ich kann ja nur weitergeben, was ich habe. Was ich nicht habe, kann ich auch nicht abgeben. Wenn ich seine Liebe aber persönlich erfahre, dann kann ich sie eben auch weitertragen. Und das eben nicht aus meiner eigenen Kraft heraus, sondern wirklich in Verbindung mit Jesus Christus durch das Wirken des Heiligen Geistes, der ja in mir lebt. Jesus lebt ja in der Gestalt seines Geistes in mir, wenn ich an ihn glaube. Und Paulus bringt in seinen Ausführungen hier jetzt zwei Dinge zusammen, die in den Augen vieler Christen überhaupt nicht zusammenpassen, die sogar einander ausschließen, nämlich Liebe und Gesetz. Bei Liebe denken viele Christen an die Gnade Gottes, die er uns in Jesus eben entgegenbringt, ohne unser eigenes Zutun, ohne Bedingungen und so. Und bei Gesetz denken sie an Forderungen, an Leistung, an irgendwas, was ich erbringen muss, was ich abarbeiten muss. Und dann haben sie natürlich logisch Schwierigkeiten, diese beiden Pole jetzt irgendwie zusammenzubringen. Und da ging es den Christen in Rom scheinbar auch nicht so anders, weil sonst wäre Paulus ja wahrscheinlich nicht konkret darauf eingegangen. Aber er erklärt hier, dass eben Liebe und Gesetz einander gar nicht ausschließen, sondern dass sie zusammengehören. Also Liebe und Gesetz gehören zusammen. Wir könnten auch sagen, das Neue und das Alte Testament gehören zusammen. Das ist auch, weil viele Christen gar nicht so zusammenbringen. Denn wer den anderen liebt, der hat damit das Gesetz erfüllt. Und dann führt Paulus Gebote aus, die sich auf den Umgang mit unseren Mitmenschen beziehen. Ja, dass wir liebevoll mit unseren Mitmenschen umgehen und uns nicht an dem vergreifen, was ihnen gehört. Und Paulus nennt hier eben Ehebruch, Mord, Diebstahl und Habgier. Und diese und auch die anderen Gebote lassen sich eben in diesem einen Satz zusammenfassen: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, denn die Liebe tut dem Mitmenschen nichts Böses an. Die Liebe will den anderen nicht schädigen. Sie will ihm nichts wegnehmen, sondern sie setzt sich aktiv für das Wohlergehen des anderen ein. Und das macht Paulus deutlich und dann kommt er eben zu seiner abschließenden Folgerung: Darum, weil das so ist, weil die Liebe den anderen fördern will und ihm nichts Böses will, darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Die Liebe Gottes und die Gebote, das gehört untrennbar zusammen, weil Gottes Wort ist kein Leistungskatalog. Ja, es will nicht, dass ich irgendwie möglichst einwandfrei und fehlerfrei irgendwie funktioniere, sondern sie zielt in allem auf die Agape, die göttliche Liebe hin. Und Gottes Wort schafft Raum, in dem diese Liebe sich im Leben von Menschen entfalten und auch auswirken kann. In der gesamten Bibel, im Alten wie im Neuen Testament, dreht sich alles um Gottes Liebe zu uns Menschen. Und diese Liebe, die Gott uns schenkt, die ist unser höchstes Gut und sie ist auch unser größter Auftrag. Wir sind zutiefst von unserem Herrn geliebt. Und seine Liebe soll jetzt in uns zur Entfaltung kommen und auf andere Menschen auch überströmen. Und damit tun wir ja nichts anderes, als einfach nur das weiterzugeben oder besser vielleicht noch weiter fließen zu lassen, was Gott uns selbst schenkt. Und dadurch kommen Menschen mit Gott, mit dem liebenden Gott in Berührung. Christen und Gemeinden sollen an ihrer Liebe erkannt werden, nicht an Kritik, Sucht und Nörgelei. An ihrer Liebe, in der Gottesliebe, die Jesus Christus uns schenkt, sichtbar wird. Und jetzt sagt Paulus: Bei all dem seid euch bewusst, in was für einer entscheidenden Zeit wir leben. Unsere Rettung ist jetzt noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Und es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Die Nacht geht zu Ende, bald bricht der Tag an. Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut, und die Waffen des Lichts ergreifen. Ja, Paulus schreibt das zu einer Zeit, als die Menschen noch sehr in dieser Erwartung lebten, dass Jesus wirklich ganz, ganz, ganz bald wiederkommt. Jetzt, fast 2000 Jahre später, haben wir diese Erwartung vielleicht manchmal nicht mehr so. Aber eins ist sicher, weil Gott sagt es in seinem Wort: Jesus kommt wieder. Und wie Menschen dann zu ihm stehen, entscheidet darüber, wie es mit ihnen weitergeht. Also es geht wirklich um Leben und Tod. Und mit Jesus Christus leben wir in einer Gnadenzeit. Einer Zeit, in der Gott in seiner Liebe und Geduld die Gottlosigkeit dieser Welt immer noch erträgt. Warum? Damit Menschen zu ihm finden. Dass sie bei ihm ihr Zuhause finden. Er will ihnen Liebe in Fülle schenken. Leben in seiner alles verändernden Gegenwart. Frieden, Zukunft und Hoffnung schon in dieser Welt und über diese Welt hinaus. Und er will seine Kinder, seine Gemeinde gebrauchen, damit Menschen erkennen, dass Gott der Herr ist und wie sehr er sie liebt. Wir leben in einer Gnadenzeit, das ist eine entscheidende Zeit, in einer wahnsinnig aufregenden und spannenden Zeit, in der wir durch Jesus Christus Gott ganz persönlich begegnen, jederzeit zu ihm kommen können, in der wir ganz persönlich mit ihm leben können. Und wir dürfen uns in sein Handeln einbeziehen lassen. Als seine Nachfolger dürfen wir Licht in dieser Welt sein, die mit ihrem Leben und mit ihrem Leuchten auf das eine Licht Jesus Christus hinweisen. Wir leben in einer entscheidenden Zeit. Und in Deutschland leben wir im Gegensatz zu vielen anderen Christen in dieser Welt auch noch in einem Land, in dem wir viele, viele Freiheiten haben, in der wir unseren Glauben immer noch frei bekennen und frei leben dürfen. Das wird sich vermutlich irgendwann ändern. Auch das ist ein Zeichen der fortschreitenden Gnadenzeit. Aber noch eben haben wir viele, viele Freiheiten und Möglichkeiten, Menschen mit der Liebe Gottes in Berührung zu bringen. Also lasst uns das doch nutzen. Wir wissen ja nicht, wie lange es dauert, bis Jesus wiederkommt. Wir wissen auch nicht, wie lange es dauert, jeder von uns, bis wir jetzt sterben. Wir wissen nicht, wie lange es dauert, dass wir noch die Freiheiten haben, die wir momentan in unserem Land genießen. Also lasst uns diese Zeit nicht verschlafen. Es ist höchste Zeit, aufzuwachen vom Schlaf, aufzustehen, einzutreten, unseren Glauben, unseren Herrn Jesus Christus zu bekennen. Höchste Zeit, verirrten Menschen den Weg nach Hause zu zeigen, zum himmlischen Vater, der ihnen wirklich ja mit weit geöffneten Armen entgegenrennt und es gar nicht erwarten kann, seine verlorenen Kinder wieder in die Arme zu schließen. Es ist höchste Zeit, dass wir uns die Augen öffnen lassen für Gottes Sicht der Dinge. Dass wir uns nicht im Klein-Klein verlieren, in den Sorgen des Alltags, in unseren Befindlichkeiten. Keine Frage, wir dürfen mit allem zu Gott kommen. Und er nimmt uns in allem auch wirklich ernst. Wir dürfen das zu ihm bringen. Aber er will nicht, dass wir uns davon gefangen nehmen lassen. Und dass wir das große Ganze aus dem Blick verlieren. Ihr Lieben, es geht doch um mehr als einfach nur irgendwie zu überleben, die 70, 80 Jahre hier auf Erden einigermaßen anständig zu verbringen oder einigermaßen angenehm oder so, oder um halbwegs aufrecht von einem Urlaub zum anderen Urlaub zu kommen. Ja, so nach dem Motto, nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub oder so. Es geht um so viel mehr. Also schauen wir doch hin. Wir haben einen Auftrag in dieser Welt und diesen Auftrag, den können wir so lange nachkommen, wie wir in dieser Welt leben. Adventszeit ist die Zeit der Erwartung. Wir warten. Ja, worauf denn? Wir warten auf einen neuen Himmel, auf eine neue Erde. Wenn wir dort sind, werden wir auch jetzt nicht zur Tatenlosigkeit irgendwie, also wir werden da auch immer noch tätig sein. Aber natürlich wird dann unser Auftrag ein bisschen anders aussehen als hier. Weil zum Beispiel, wenn wir bei Jesus sind, müssen wir niemandem erklären, wer Jesus ist. Weil alle kennen ihn und alle loben ihn und alle freuen sich und so. Das sieht auf dieser Seite des Lebens noch anders aus und deswegen ist unser Auftrag hier auch noch ein anderer. Und wo können wir ihn ausführen und wie lange? Hier, wo wir leben und solange wir auf dieser Seite des Lebens noch unterwegs sind. Wir leben hier und wir leben als Hoffnungsträger in einer Welt, die Hoffnung wirklich dringend nötig hat. Gott will mit uns gemeinsam ans Werk gehen, will um Menschenherzen werben, verlorene Menschen nach Hause lieben. Und die Zeit ist wirklich reif, aufzustehen, sich nach Christus auszustrecken und das Leben mit ihm gemeinsam hellwach zu gestalten. Die Zeit, in der wir leben, ist so entscheidend, viel zu entscheidend, um da irgendwie, weiß ich nicht, träge vor sich hin zu dümpeln oder was auch immer. Und vielleicht fragst du Jesus in deiner persönlichen Gebetszeit ja mal, wo du in Gefahr stehst, dich einlullen zu lassen oder im Klein-Klein zu verlieren. Wo er dir vielleicht eine neue Perspektive, eine neue Blickrichtung schenken will. Was hindert dich daran, deinem Herrn beherzt nachzufolgen? Großartig, wie das hier geht. Ich freue mich so. Du wirst alt wie eine Kuh, lernst immer noch dazu. So, in 2. Korinther 6, Vers 2 nimmt Paulus Bezug auf den Propheten Jesaja, der ja von der Zeit der Gnade und vom Tag der Rettung spricht. Und Paulus schreibt dann den Korinthern: Seht doch, jetzt ist die Zeit der Gnade. Begreift doch, heute ist der Tag der Rettung. Gott geht es immer um dein Heute. Heute will er dir begegnen. Heute will er zu dir reden. Heute will er dein Herz berühren. Heute will er dich in Bewegung setzen und heute will er dich zu sich ziehen. Und wenn du merkst, dass er heute in diesem Gottesdienst, vielleicht jetzt gerade, etwas in dir berührt, etwas anspricht, seinen Finger auf einen wunden Punkt legt, dann schieb das nicht weg. Reagier nicht morgen oder übermorgen oder in 3 Jahren. Sonst geht es dir vielleicht wie manchem Langschläfer mit seinem Wecker, ne? Ich weiß nicht, ob ihr zu denen gehört, ich gehöre jetzt nicht zu denen, aber es gibt Leute, die drücken endlos die Schlummertaste oder beim Handy immer wieder, ne? Schlummern, schlummern, schlummern. Ne? Und das machst du dann nochmal und nochmal und nochmal. Das Ding ist, das Aufstehen wird immer schwieriger, je länger du wartest. Und irgendwann verpennst du völlig und schaffst es gar nicht mehr. Und deshalb, wenn Gott heute zu dir sagt, steh auf, dann tu es jetzt. Heute ist die willkommene Zeit, heute ist der perfekte Tag, sich von Jesus prägen, heilen, gestalten, helfen, formen, verändern und in Bewegung setzen zu lassen. Zu lernen, was er uns lehren will, in unsere Berufung wirklich hineinzuwachsen. Jetzt ist die Zeit, in der er uns gebrauchen will, um Menschen zu sich zu ziehen. Gnadenzeit, in der Menschen zu Gott umkehren können. Einmal wird diese Zeit vorbei sein, aber noch ist sie da und wir dürfen uns einsetzen lassen, um für Jesus Christus, den Herrn der Herren, zu werben. Und wie tun wir das in erster Linie? Durch die Art, wie wir leben, wie wir unsere Beziehung zu Gott gestalten. Und unsere Beziehung zu anderen Menschen. Wie wir Menschen begegnen. Worte und Taten gehören zusammen. Manchmal sprechen unsere Taten lauter als unsere Worte. Und manchmal strafen unsere Taten, unsere Worte auch Lügen. Und das ist richtig schlecht. Jesus Christus lebt ja durch seinen Geist in uns. Wie viel Jesus Menschen in uns sehen, das hängt natürlich davon ab, wie viel Raum wir Jesus in uns geben. Welches Gottesbild Menschen entwickeln, das hängt auch damit zusammen, wie sie Christen und Gemeinden wahrnehmen, wie diese ihnen begegnen. Davon kann abhängen, ob Menschen sich von Gott angezogen oder abgestoßen fühlen. Die meisten Christen werden wahrscheinlich mindestens eine Geschichte erzählen können, ich hoffe es jedenfalls, aber ich glaube, es ist auch so, wo sie durch das Leben und die Begegnung mit einem anderen Christen, durch sein Vorbild, seine Ausstrahlung auf Jesus aufmerksam wurden, ja, sich zu ihm hingezogen wurden. Das ist super. Ich fürchte allerdings, dass wahrscheinlich genauso viele Christen auch Geschichten erzählen könnten, in denen ein anderer Christ ihn durch liebloses Verhalten, durch schräge Ansichten, durch negative Ausstrahlung, durch Kontrollsucht, durch Machtgehabe, durch Heuchelei und so weiter Hindernisse für den Glauben an Jesus Christus in den Weg gelegt hat. Ich meine, Jesus kann damit umgehen. Er kann Wunden heilen. Auch die, die wir als Nachfolger anderen Menschen, vielleicht auch untereinander, auch anderen Nachfolgern, aber auch Menschen, die ihn noch nicht kennen, zufügen. Ja, er kann schräge Gottesbilder korrigieren. Er kann sich Menschen nochmal so ganz anders zeigen, als es ihnen vermittelt worden ist und so. Aber es ist schlimm. Es ist wirklich schlimm, wenn wir als Jünger Jesu anderen Hindernisse für den Glauben in den Weg legen. Gott will uns zum Segen setzen. Wir sollen Menschen auf ihrem Weg zu Jesus Christus ermutigen und ihnen nicht Knüppel zwischen die Beine werfen. Jünger Jesu sind berufen, Segnende und Gesegnete in dieser Welt zu sein und als solche hier zu leben, als Menschen, die selbst gesegnet werden durch Gott und die auch andere in seinem Namen segnen. Und deshalb ist es überhaupt nicht egal, wie wir unsere Beziehung zu Gott gestalten, wie wir unsere Beziehung zu Menschen gestalten, wie wir die Zeit nutzen, die er uns zur Verfügung stellt. Es ist so wichtig, dass wir das im Blick behalten oder dass wir auch einen Blick entwickeln und uns so eine Sichtweise wirklich schenken lassen von Gottes Geist für geistliche Zusammenhänge. Ja, dass wir begreifen, unsere Entscheidungen, die wir heute treffen, die sind bedeutsam und die wirken sich auch aus und auf die Zukunft. Ja, und dass wir auch verstehen, das, was in dieser Welt passiert und was wir hier erleben, das hat immer auch einen Bezug zur unsichtbaren Welt. Wir sind aufgefordert, unser Leben mit voller Aufmerksamkeit zu führen und unsere Herzen wirklich kontinuierlich der Herzensfürsorge Jesu auszusetzen, uns von ihm prüfen zu lassen und wo nötig natürlich auch korrigieren zu lassen. Die Nacht geht zu Ende, bald bricht der Tag an. Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut und die Waffen des Lichts ergreifen, heißt es in Vers 12. Die Nacht ist hier auch ein Symbol für die gegenwärtige Zeit, für das Leben in dieser Welt, in der Satan auch immer noch einen gewissen Spielraum hat und auch noch am Werk ist. Jesus ist der Sieger. Daran gibt es nichts mehr zu rütteln, das ist wunderbar. Er ist auch als Licht in diese Welt gekommen und die größte Finsternis kann ihm nichts anhaben, kann dieses Licht nicht auslöschen. So, das ist so. Er richtet sein Reich auf. Aber eben noch leben wir in dieser Welt. Ne? Und da ist eben das andere auch noch da. Und wenn wir einmal in Gottes neuer Welt leben, dann gibt es das alles nicht mehr. Da ist nur noch Licht, keine Dunkelheit, also keine Schuld, kein Leid, kein Schmerz, keine Ungerechtigkeit, keine Krankheit, kein Tod. Alles, was uns belasten, was uns ausbremsen, was uns am Leben irgendwie hindern könnte, ist dann weg. Ja? Gibt es auch nichts mehr, was uns irgendwie von Jesus wegziehen könnte oder so. Aber noch leben wir eben in dieser Zwischenzeit. Wir sind noch nicht am Ziel. Wir warten darauf, dieses neue Leben wirklich umfassend zu leben. Und diese Zwischenzeit, die gilt es eben wirklich klug zu nutzen und zu gestalten. Paulus fordert die Christen hier auf, sich entschieden von allem zu trennen, was sie von Christus trennt. Und die Waffen des Lichtes zu greifen, also ausschließlich die Waffen, die Gott seinen Jüngern zur Verfügung stellt, dass wir die ergreifen. Also Christen sind keine Nachtschattengewächse, sondern sie sind Kinder des Lichts und als solche sollen sie auch leben. Und das ist ein Kampf und dieser Kampf, der tobt oft am allerheftigsten in unserem eigenen Herzen, in unseren Gedanken und so. Als Nachfolger Jesu haben wir mit Mächten und Gewalten der Finsternis zu kämpfen. Das mag uns bewusst sein oder auch nicht, aber das ändert nichts daran, dass es so ist. Und wir sollen ja jetzt nicht zu Waffen greifen, weil wir zu einem Picknick gehen. Na, dann steht ja da, nehmt euren Picknickkorb, hübscht euch auf, packt was Nettes zu essen und zu trinken ein. Aber da steht, ergreift die Waffen des Lichts. Also, wir gehen nicht zu irgendeinem Picknick, sondern wir stehen in einem Kampf. Und dieser Kampf, der findet überall da statt, wo der Glaube an Jesus Christus gelebt und geweckt wird. Und der Teufel kann den Sieg nicht mehr erringen, aber er versucht immer noch Boden gut zu machen und wirklich den Jesus-Nachfolgern ordentlich zuzusetzen. Und ja, er tut das gern, vor allem bei den lebendigen Christen, weil die sind gefährlich und können noch so viel bewirken. Und das will er verhindern. Ja, und wenn ein Jünger Jesu Gott gehorsam ist, dann dringt er mit Sicherheit in irgendeinen Herrschaftsbereich des Teufels ein. Und das lässt der nicht einfach so kampflos geschehen. Und schon sind wir mittendrin im Kampfgetümmel. Und er kennt uns. Er ist mit unserer Biografie vertraut. Er ist mit unserem Umfeld vertraut. Er weiß, wie wir ticken. Er weiß, wo wir angreifbar sind und so. Und dort setzt er an und versucht uns wieder in diese nächtliche Existenz von Jesus Christus wegzuziehen. Und wenn wir uns diesen Angriffen wirklich entgegenstellen wollen, dann müssen wir bereit sein zu kämpfen. Wir müssen die Angriffe des Feindes auch als solche erkennen. Wir müssen wissen, wo wir besonders angreifbar sind, denn er weiß es auf jeden Fall und es ist wirklich gut, wenn wir das selbst auch wissen. Und wie wir überhaupt geistliche Kämpfe führen können. Ja, welche Waffen uns Gott dafür zur Verfügung stellt und wie wir uns in diesem Kampf auch schützen können. Und dann müssen wir lernen, all das einzusetzen und uns wirklich im Gebet in den Sieg Jesu zu stellen. Wirklich auch sein Wort für uns in Anspruch zu nehmen. Seine Verheißung auch auszusprechen. Also mach das ruhig auch mal laut, weil das bewirkt nicht nur was in euren Herzen, das bewirkt auch etwas in der unsichtbaren Welt. Also dass wir wirklich uns in den Sieg Jesus stellen, um in diesem Kampf zu bestehen. Ich kann das jetzt nicht näher ausführen, die Zeit drängt, sonst müsste ich das in epischer Breite hier, ne? Das hat gesessen damals, ausführen, die Zeit haben wir jetzt nicht. Aber vielleicht lest ihr zu Hause mal gründlich Epheser 6, Vers 10, folgende durch, die sogenannte geistliche Waffenrüstung. Wird gern überlesen, ne? Waffen, das klingt so nach Kampf, das wollen wir gar nicht und so. Lest es euch wirklich mal durch, in aller Ruhe, schlagt auch mal so andere Bibelstellen noch dazu auf. Nur für heute so viel um uns her, tobt einfach ein Kampf in der unsichtbaren Welt. Diesem Kampf können wir uns als Jünger Jesu nicht entziehen, weil da stehen wir drin und wir tun einfach gut daran, das nicht zu ignorieren. Jesus ist als Licht in diese Welt gekommen. Mit ihm leben wir im Licht und als seine Jünger sind auch wir Lichter in dieser Welt. Weil Jesus, der in uns lebt, ja durch uns strahlt. Also, wir müssen gar kein Licht produzieren. Yeah, wir müssen das gar nicht selbst machen. Wir sollen nur unser Licht nicht abdecken, sondern einfach weithin sichtbar leuchten lassen. Wie können wir das tun? Indem wir Jesus Christus seinem Geist in uns Raum geben und uns ihm für alles zur Verfügung stellen, was er durch uns tun will. Und wenn du jetzt denkst, aber bei mir tut Gott nichts, schon seit Jahren völlig tut sich gar nichts, dann habe ich hier mal ein paar Gebetstipps. Vielleicht magst du ja mal Gebete wie diese sprechen. Rede, Herr, ich höre. Gebrauche mich, wie du willst. Herr, öffne mir die Augen für die Not der Menschen um mich her. Herr, führe mich an die Orte, an denen du durch mich strahlen willst, an denen du dein Licht leuchten lassen willst. Dieses Jahr ist schon so ein bisschen alt. Ich kann mir das ja vielleicht vornehmen. Im neuen Jahr möchte ich alles lernen, was du mich im neuen Jahr lehren willst. Herr, zeige mir, wo ich träge geworden bin und entzünde mich neu. Herr, was soll ich um deinetwillen loslassen? Wie siehst du mein Herz? Bete. Warte. Höre. Reagiere auf Impulse, die der Heilige Geist dir gibt. Vielleicht musst du auch erstmal wieder lernen, auf ihn zu hören. Gott hat Zeit. Genau. Schau einfach, was passiert. Wäre jetzt mal so eine Maßnahme, ne? In einem halben Jahr sich nochmal zusammenzusetzen und erzählen zu lassen. Keine Ahnung, was ihr dann zu erzählen habt. Aber mit Sicherheit nicht, dass es langweilig war. Gott hat gar nichts getan. Wir leben in einer entscheidenden Zeit. Lasst uns diese Zeit wirklich nutzen zur Ehre unseres Herrn und zum Segen für die Menschen um uns her. Amen. Amen. Ich bete noch.